In der letzten Episode habe ich Sie eingeladen, mit mir gemeinsam einen Blick in die Schatzkiste systemtheoretischer Basisüberlegungen zu werfen. Ich habe Sie eingeladen, Gedankengängen von Niklas Luhmann zu folgen, der genau das im Rahmen der Entwicklung seiner allgemeinen Systemtheorie getan hat. Luhmann hat historische Theorien untersucht und deren Validität und Nutzbarkeit für seine allgemeine Systemtheorie herausgearbeitet. Im Rahmen der letzten Episode haben wir uns mit dem Gleichgewicht beschäftigt und mit der Frage, ob stabile Zustände im Gleichgewicht wünschenswert sind, wie man annehmen könnte. Luhmann hat eine Unterscheidung eingeführt zwischen einem wünschenswert stabilen System und einem wünschenswert nicht stabilen System. Und wir haben uns mit der Frage beschäftigt, was für das eine und das andere sprechen könnte, mit vielleicht überraschendem Ausgang. Wen das interessiert, gern nochmal eine Episode zurückspringen. Heute nun soll es um die Entropie gehen und was die Entropie ist und was die Entropie mit der Systemtheorie zu tun hat und was das Ganze auch praktisch bedeutet, darum soll es heute gehen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rösse. Die Entropie ist ein Gleichgewichtszustand und wir kennen den Begriff vielleicht aus der Physik, vielleicht ganz speziell aus der Thermodynamik. Die Entropie sagt in der Thermodynamik beispielsweise, dass zwei unterschiedlich warme Flüssigkeiten in einem Glas sich irgendwann zu einem einheitlichen Zustand vermischen und keine Temperaturunterschiede mehr festzustellen sind. Man kann es vielleicht etwas plastischer formulieren. Es gibt ein Glas Wasser und dort schmeißt man einen Eiswürfel hinein. Am Anfang kann der Beobachter den Eiswürfel vom Wasser unterscheiden. Die unterschiedlichen Aggregatzustände machen es möglich. Nach und nach wird der Eiswürfel schmelzen und irgendwann kann man keinen Unterschied mehr feststellen. Man kann es weder sehen noch messen. Denn nicht nur der Eiswürfel wird verschwunden sein, sondern auch die Temperaturunterschiede, die vorher den Eiswürfel vom Wasser trennten, werden in der Entropie aufgelöst. Wenn die Entropie gegeben ist, ist ein Gleichgewichtszustand erreicht. Das heißt also, diese Idee der Thermodynamik sorgt dafür, dass alle Unterschiede verschwinden. Das heißt, eine Mischung ohne Unterscheidbarkeit. Und nun könnte man ja sagen, Mensch, da hat man ein Prinzip gefunden in der Natur, die Entropie, der Zustand der vollständigen Gleichgewichte, die Vermischung aller Dinge, die Nicht-Unterscheidbarkeit ist hergestellt. Und nun könnte man ja die Annahme haben, dass solche Zustände auch an anderen Stellen beobachtbar sein könnten. Und genau damit hat sich Luhmann beschäftigt. Das heißt, lassen sich Vorgänge der Entropie auch beispielsweise in sozialen Systemen, in der Biologie und an anderen Stellen beobachten? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Das ist ja eine spannende Fragestellung. Das heißt, ist die Entropie ein allgemeines Naturgesetz oder wann findet sie statt und wann findet sie nicht statt? Nun, zunächst einmal hat man festgestellt, dass sich im Rahmen von Beobachtungen natürlich eher Unterscheidungen feststellen lassen. Das heißt, nicht die Vereinheitlichung, die Mischung ist das Vorwiegende, was beobachtbar ist, sondern eher Unterscheidungen. Das heißt, man kann gerade in sozialen Systemen große Unterschiede identifizieren. Wir haben unterschiedliche Teams in Organisationen, wir haben unterschiedliche Parteien im Parlament, wir haben unterschiedliche gesellschaftliche Strukturen innerhalb unserer Gesellschaft, wir haben unterschiedliche Kulturen auf unserer Welt und so weiter und so fort. Auch in der Biologie lassen sich eher Unterscheidungen feststellen, denn die eine Zelle unterscheidet sich von der anderen Zelle durch eine Zellwand und der eine Organismus unterscheidet sich vom anderen Organismus und das trifft auf Pflanzen zu und auf Tiere und so weiter. Das heißt, wir können eigentlich ganz viel unterscheiden. Viele Menschen, viele gesellschaftliche Unterschiede, viele Pflanzen und deren Unterscheidungen, viele Tiere und deren Unterscheidungen. Und selbst wenn man in die Tiere und in die Pflanzen hineingucken würde und würde sich die Zellen angucken, würde man dort auch wieder Unterscheidungen feststellen. Also ganz offensichtlich gibt es hier keine Vermischung, wie im Wasserglas mit dem Eiswürfel. Ja, obwohl wir Menschen ja als Zellhaufen sozusagen eine ganze Zeit lang unterwegs sind, mischen sich die Zellen nicht, sie bleiben kompakt und werden immer wieder erneuert. Die Unterschiede bleiben beobachtbar und bestehen. Also nur gut, dass wir Menschen nicht der Entropie unterliegen und irgendwann nicht mehr zu unterscheiden sind von der Umwelt, in der wir uns bewegen. Das wäre schlecht. Demzufolge gibt es offensichtlich, und das hat Luhmann herausgearbeitet, viele zu beobachtende Unterschiede und es werden eher mehr als weniger. Demzufolge stellt sich die Frage, wie kann das sein, dass einerseits die Entropie ein beobachtbares Naturgesetz ist, in der Physik, in der Chemie, in der Thermodynamik nachgewiesen, andererseits aber wiederum beispielsweise in der Biologie oder in sozialen Systemen nicht. Der Unterschied ist die Frage, ob die Systeme geschlossen oder offen sind. Das heißt, die Entropie entsteht dann, wenn ein System thermodynamisch beispielsweise von der Umwelt abgegrenzt ist. Dann entsteht Entropie, der Ausgleich. Das heißt, das geschlossene System neigt zur Entropie, zum Ausgleich der Zustände. Wir kennen vielleicht noch diesen Versuch aus dem Physikunterricht mit diesen thermodynamischen Becherlein und den verschiedenen Wassern, die man da einfüllt und den Thermometer, wenn man das misst. Da hat man versucht, ja, möglichst so doppelwandige Gläschen zu nehmen, die von der Umwelt angemessen abgeschirmt sind, also so Thermobehälter, um eine Abgrenzung von der Umwelt, um ein geschlossenes System zu simulieren. Das heißt, die Entropie findet in geschlossenen Systemen statt. Wenn wir in der Gesellschaft, in der Biologie und so weiter und so fort, aber Unterscheidungen haben, die eher mehr als weniger werden, dann haben wir es hier offensichtlich mit offenen Systemen zu tun oder, etwas vorsichtiger formuliert, und so würde es vielleicht auch Luhmann sehen, mit nicht geschlossenen Systemen. Also die Systeme, die für Unterscheidungen sorgen, scheinen nicht geschlossen zu sein und demzufolge findet deshalb keine Entropie statt. Das heißt, wir haben es nicht mit geschlossenen Systemen zu tun. Und das ist die erste Erkenntnis. Das heißt, die Systeme, die sozialen Systeme, die biologischen Systeme beispielsweise, sind zwar auch geschlossen in gewisser Art und Weise, weil sie intern ihren jeweiligen Operanten haben, aber sie haben Übergänge in die Umwelt, die bewusst sind und notwendig sind und gebraucht werden. Das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, dass ein soziales System beispielsweise mit der Umwelt interagiert, das ist nicht nice to have, könnte man sagen, sondern must have. Dadurch werden diverse Umweltreize entgegengenommen und das System entscheidet, ob diese Störung, die aus der Umwelt entgegengenommen wird, hilfreich ist oder nicht, ob man sie im System aufgreift und verwendet oder verwirft. Das heißt, die Irritation von der Umwelt sorgt dafür, dass wir keine Entropie haben im sozialen System und beispielsweise in biologischen Systemen, sondern dass wir hier Unterscheidungen beobachten können und dass tatsächlich Unterschiede manifestiert werden. So jedenfalls, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, habe ich das verstanden. Und nun muss ich zugeben, ist das Thema der Biologie, auch der Thermodynamik, nicht das, was ich so täglich studiere. Das heißt, ich habe die Gedanken von Luhmann, die er Studierenden der Soziologie mitteilte, einfach mal versucht, für mich aufzunehmen, zu Ende zu denken und so etwas sinngemäß zu übersetzen. Ich hoffe, dass mir jetzt kein großer Fauxpas passiert ist, den vielleicht Chemikerinnen und Chemiker oder auch Biologen oder vielleicht auch Thermophysikerinnen und Thermophysiker bemängeln könnten. Um das soll es gar nicht gehen. Die Kernaussage ist, soziale Systeme sind geschlossene Systeme, mit dem Operant der Kommunikation, aber mit strukturellen Kopplungen in die Umwelt, wie sie Maturana formulierte. Und diese strukturellen Kopplungen sind notwendig. Denn durch diese von außen zugelassenen Umweltreize wird das System immer wieder angestoßen, irritiert, um sich der Umwelt im Prinzip anzupassen und das System untersucht, ob die Irritationen aus der Umwelt hilfreich sind oder nicht. Dadurch entstehen diverse neue unterscheidbare Strukturen. Und so hat Luhmann beispielsweise auch die biologische Vielfalt, das heißt die Vielfalt des Lebens, darwinsche Überlegungen mit berücksichtigt und auch die Vielfalt der Sprachen in seine Überlegung einbezogen. Ja, Luhmann sagt, irgendwann hat man eine Sprache eingeführt und die Formel des Lebens. Und warum sind diese Dinge nicht in entropischen Zuständen irgendwann egalisiert worden? Gleich. Warum gibt es immer mehr unterscheidbare Arten? Warum gibt es sehr viel unterscheidbare Sprachen? Warum hat die Evolution zu viele Arten hervorgebracht? Warum haben die Gesellschaften zu viele unterschiedliche Sprachen hervorgebracht? Immer durch Reize aus der Umwelt. Gut, nun wäre das mal das theoretische Nugget sozusagen in der Schatzkiste der Systemtheorien, die Frage, warum findet keine Entropie in sozialen Systemen statt? Weil es Kopplungen zur Umwelt gibt, die notwendig sind, dass es so bleibt. Mit anderen Worten, ist es notwendig, dass beispielsweise soziale Systeme angemessene Zugänge zur Umwelt haben und sich mit dieser Umwelt vernetzen und interagieren, nicht dem eigenen Saft schmoren. Und wenn man es mal von der Theorieebene etwas löst und auf die praktische Ebene bringt, dann ist es also notwendig, dass jedes soziale System immer wieder mal Irritation von außen bekommt. Und sollte man in seiner Welt beobachten, dass die Irritationen von außen vielleicht zu wenig sind, dann kann man sie vielleicht als systemischer Begleiter oder auch als Führungskraft immer wieder mal herstellen. Also ein Entwicklerteam immer wieder mal mit Kunden zu irritieren, beispielsweise. Oder ein Controller-Team immer wieder einmal mit Entwicklungsgedanken zu stören. Oder ein Vertriebsteam beispielsweise mal mit Gedanken der Produktion zu konfrontieren. Oder die Logistik mit Ideen der Produktion zu stören. Das kann hilfreich sein, dass es immer neue Ideen, immer neue Ausprägungen und immer neue Strukturen gibt, die Vielfalt erhöhen und in letzter Konsequenz das Überleben sicherstellen. So wie in der Natur, so auch im sozialen System. Das heißt, ein angemessener und gezielter Austausch der Systeme ist notwendig, dass keine Egalisierung stattfindet und dass letztendlich das Leben der sozialen Systeme sichergestellt wird. Oder andersrum gesprochen, ein soziales System, welches wirklich vollständig von der Umwelt abgegrenzt würde, also tatsächlich geschlossen wäre, würde höchstwahrscheinlich irgendwann gar nicht mehr funktionieren. Man könnte vielleicht so formulieren, irgendwann ist alles gesagt, alle Unterschiede sind besprochen und dann zieht Stille ein. Gerade wo ich diesen Gedanken so formuliere, könnte man es vielleicht auf das soziale System einer alten Ehe transportieren. Man stellt sich mal vor, es gibt ein altes Ehepaar, sehr viele Jahre verheiratet, viele Dinge sind besprochen, eigentlich alles ist gesagt. In so einem System sind Irritationen von außen notwendig, dass neue Kommunikationsprozesse angeregt werden. Und so gibt es ja wirklich alte Menschen, die auf Bänken sitzen, gemeinsam die Welt beobachten und einfach nichts erzählen, weil alles gesagt ist. Wenn eine Irritation von außen kommt, ja, das Enkelkind kommt zu Besuch oder sowas in der Richtung, dann gibt es von außen wieder Irritationen und dann gibt es auch wieder Kommunikation darüber. Würde es überhaupt keine Irritation von außen geben, wäre vielleicht auch eine große Stille, die sich ausbreiten würde, mal ganz ohne Wertung. Aber an diesem Beispiel, an diesem Gedankenexperiment lässt sich vielleicht schön deutlich machen, dass nur durch den Austausch mit der Umwelt soziale Systeme am Leben erhalten werden. Das ist aus meiner Sicht eine wichtige Erkenntnis, denn man kann mit diversen Interventionen und Maßnahmen dazu beitragen, dass dies mehr oder weniger gut stattfindet. Dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rösse. Ich freue mich, dass Sie diese Episode angehört haben und hoffe natürlich, dass sie Ihnen gefallen hat und dass Sie was davon mitnehmen können. Wenn Sie keine zukünftigen Episoden verpassen möchten, dann können Sie den Podcast gern abonnieren. Nutzen Sie dafür den Abonnieren-Button in der Podcast-App Ihrer Wahl. Natürlich würde ich mich auch über eine Rezension oder über eine Bewertung freuen. Alternativ zu diesem Podcast habe ich zwei weitere aufgenommen. Sie finden sie unter www.servicearchitekt.com/podcast oder wenn Sie meinen Namen in der Podcast-App Ihrer Wahl eingeben. Vielleicht können ja auch die beiden anderen Angebote für Sie interessant sein. Sollten Sie ein persönliches Gespräch wünschen, dann können Sie das gern unter www.servicearchitekt.com/termin auf meiner Website mit mir vereinbaren. Ansonsten freue ich mich auf ein Wiederhören. Bis dahin, Ihr Heiko Rössel.